Wir sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Perle des Tages.
Eine kurze Geschichte der Menschheit. Fortschritt und Niedergang. Ein Buch von Hans-Hermann Hoppe. Erschienen im Lichtschlag Buchverlag, Nummer 26. Erstes Kapitel. Über den Ursprung des Privateigentums und der Familie. Es ist vertretbar, mit der Geschichte der Menschheit vor 5 Millionen Jahren zu beginnen, als sich der menschliche Zweig evolutionärer Abstammung von jenem unserer nächsten nichtmenschlichen Verwandten, den Schimpansen, trennte. Ebenso vertretbar ist es, vor 2,5 Millionen Jahren zu beginnen, als der erste Homo habilis auftauchte, oder vor 200.000 Jahren, als der erste Vertreter des anatomisch modernen Menschen erschien. Oder vor 100.000 Jahren, als der anatomisch moderne Mensch die maßgebende menschliche Form darstellte. Stattdessen möchte ich vor nur 50.000 Jahren beginnen, als sich der anatomisch moderne Mensch zum verhaltensmäßig modernen Menschen entwickelt hatte. Dies ist ebenfalls ein in hohem Maße vertretbarer Ausgangspunkt. Der Begriff verhaltensmäßig moderner Mensch bezieht sich auf die Existenz der Jäger und Sammler, von denen es selbst heute noch einige vereinzelte Gesellschaften gibt. Archäologischer Nachweise zufolge waren die Jagdfähigkeiten der vor 100.000 Jahren lebenden Menschen noch ziemlich unterentwickelt. Jedenfalls waren sie nicht in der Lage, große und gefährliche Tiere zu erlegen und anscheinend konnten sie nicht fischen. Ihre Werkzeuge wurden fast ausschließlich aus Stein und Holz und aus Materialien örtlichen Ursprungs hergestellt, was darauf hinweist, dass Reisen oder Handel über nennenswerte Distanzen unterblieben. In deutlichem Gegensatz dazu ist der Werkzeugsatz der Menschen etwa 50.000 Jahre später von neuartiger und sehr fortgeschrittener Erscheinung. Neben Stein und Holz wurden andere Materialien verwendet. Knochen, Geweih, Elfenbein, Zähne, Muscheln und die anderen Materialien kamen oft aus entfernten Gegenden. Die Anfertigung der Werkzeuge einschließlich der Messer, Nähnadeln, Haken, Stecknadeln, Bohrer und Klingen war komplexer und gekonnter. Die Wurfgeschosstechnik war viel besser und deutete auf eine hochentwickelte Jagdfähigkeit hin, wenngleich der Bogen erst vor etwa 20.000 Jahren erfunden wurde. Außerdem konnte der Mensch fischen und war anscheinend in der Lage, Boote zu bauen. Dazu tauchen zu dieser Zeit neben schlichten, funktionellen Werkzeugen auch anscheinend rein künstlerische Gegenstände auf. Ornamente, Figurinen und Musikinstrumente wie Vogelknochen, Flöten. Es ist vermutet worden, dass diese bedeutsame Entwicklung durch einen genetischen Wandel ermöglicht wurde, der die Entstehung der Sprache auslöste, die mit einer radikalen Verbesserung in der Lern- und Innovationsfähigkeit des Menschen einherging. Die Urmenschen Homo ergaster, Homo neanderthalensis, Homo erectus verfügten über keine Sprache. Selbstverständlich kann mit Sicherheit angenommen werden, dass sie viele der höher entwickelten Tiere, die zwei sogenannten niedrigeren Funktionen der Sprache einsetzen, die expressive oder symptomatische Funktion und die Auslöser- oder Signalfunktion. Anscheinend waren sie doch unfähig, die zwei höheren kognitiven Funktionen der Sprache auszuüben, die beschreibende und insbesondere die argumentative Funktion. Diese einzigartig menschlichen Fähigkeiten, die tatsächlich so einzigartig menschlich sind, dass sie aus unserer Existenz nicht wegzudenken sind, ohne dass man in innere Widersprüche verfällt. Einfache deskriptive Aussagen, Thesen zu tätigen, wie dieses Subjekt ist A, die den Anspruch haben, wahr zu sein und besonders die Fähigkeit, Argumente vorzutragen. Thesenketten, wie dies ist A, jedes A ist B, daher ist dies B, die den Anspruch haben, gültig zu sein, tauchten anscheinend erst vor ungefähr 50.000 Jahren auf. Ohne Sprache musste menschliche Koordination über Instinkte ablaufen, von denen Menschen sehr wenige haben, oder mit dem Mittel physischer Führung oder Manipulation. und Lernen fand entweder durch Nachahmung statt oder mittels interner Schlussfolgerungen. In deutlicherem Gegensatz dazu konnte mit der Sprache, das heißt mit Worten, Geräusche, die mit bestimmten Objekten und Konzepten, Eigenschaften, verbunden und logisch verknüpft werden, die Koordination mit einfachen Symbolen stattfinden. Dadurch konnte der Lernprozess unabhängig von sensorischen Empfindungen, Beobachtungen und Schlussfolgerungen extern vorgenommen werden, ausgesprochen und damit somit intersubjektiv reproduzierbar und kontrollierbar. Das heißt, mit dem Mittel der Sprache konnte Wissen über Raum und Zeit weitervermittelt werden. Man konnte Angelegenheiten an entfernten Orten und Zeitpunkten kommunizieren. Und weil unser Argumentationsprozess, unsere Gedankenkette, die uns zu bestimmten Schlussfolgerungen und Rückschlüssen leitete, in externen, intersubjektiv nachweisbaren Argumenten objektiviert wurden, konnten sie nicht nur mit Leichtigkeit über Raum und Zeit transportiert, sondern gleichzeitig öffentlich kritisiert, verbessert und korrigiert werden. Es ist daher kein Wunder, dass die Entstehung der Sprache mit revolutionären Veränderungen in der Technik Hand in Hand ging. Vor etwa 100.000 Jahren lag die Bevölkerungszahl unserer unmittelbaren Vorgänger bei schätzungsweise 50.000, die über den afrikanischen Kontinent und nördlich in den Nahen Osten hinein in der Region des heutigen Israel verteilt waren. Von vor etwa 80.000 bis vor etwa 70.000 Jahren erfuhr die Erde eine Phase beträchtlicher Abkühlung. Als Folge davon zogen die Neandertaler, die in Europa lebten und sich im Verlauf vieler Jahrtausende kälteren Klimabedingungen angepasst hatten, nach Süden, wo sie mit ihren afrikanischen Verwandten in Konflikt gerieten und sie anscheinend in großer Zahl vernichteten. Außerdem raubte eine ausgedehnte Trockenperiode, die vor etwa 60.000 Jahren begann, einen Großteil der Überlebensgrundlage des modernen Menschen, sodass es vor etwa 50.000 Jahren nicht mehr als 5.000 auf den Nordosten Afrikas beschränkte moderne Menschen gegeben haben mag. Von da an jedoch ist der Aufstieg der modernen Menschen ungebrochen gewesen. Sie breiteten sich über den gesamten Globus aus, wobei sie schließlich alle ihre archaischen Verwandten verdrängten. Man geht davon aus, dass die letzten Neandertaler, die sich in einigen Höhlen in der Nähe von Gibraltar versteckten, vor etwa 25.000 Jahren ausstarben. Die letzten Überreste des Homo erectus, die auf der indonesischen Insel Flores gefunden wurden, sind etwa 13.000 Jahre alt. Der Lebensstil der modernen Menschen war der nomadischer Jäger und Sammler. Gesellschaften bildeten sich aus kleinen Gruppen von etwa 10 bis 30 Menschen, die sich gelegentlich trafen und einen gemeinsamen Genpool von etwa 150 bis vielleicht 500 Menschen bildeten. Eine Gruppengröße, die Genetikern zufolge nötig ist, um dysgenische Effekte zu vermeiden. Die Arbeitsteilung war begrenzt, wobei die wesentliche Teilung, die zwischen Frauen, die hauptsächlich sammelten, und Männern, die hauptsächlich auf die Jagd gingen, war. Während es bekannt und anerkannt war, dass sich Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände in Privateigentum befanden, erlaubte der nomadische Lebensstil nur einen geringfügigen Besitz und demzufolge waren Jäger- und Sammlergesellschaften relativ egalitär. Dennoch scheint das Leben ursprünglich für unsere Vorfahren gut gewesen zu sein. Eine nur geringe Stundenzahl regulärer Arbeit ermöglichte ein komfortables Leben mit guter, proteinhaltiger Nahrung und viel Freizeit. Fossilien, Skelette und Zähne, deuten dem Anschein nach sogar an, dass die Lebenserwartung, die unsere jagenden und sammelnden Vorfahren genossen, weit über 30 Jahren war, was erst wieder im Verlauf des 19. Jahrhunderts erreicht wurde. Im Gegensatz zu dem, was Hobbes behauptete, war ihr Leben alles andere als hässlich, brutal und kurz. Das Leben der Jäger und Sammler stand jedoch vor einer fundamentalen und letztlich unlösbaren Herausforderung. Jäger- und Sammlergesellschaften führten ein im Wesentlichen parasitäres Leben. Das heißt, sie fügten dem natürlich gegebenen Angebot an Gütern nichts hinzu. Sie verbrauchten nur das Angebot an Gütern. Abgesehen von einigen Werkzeugen produzierten sie nichts, sondern sie konsumierten nur. Sie bauten nichts an und züchteten nichts, sondern mussten warten, bis sich die Natur erholte und wieder auffüllte. Bestenfalls vermieden sie ein übermäßiges Jagen und Sammeln, sodass der natürliche Regenerationsprozess nicht gestört oder ganz zum Stillstand gebracht wurde. Was diese Form des Parasitismus offensichtlich auf jeden Fall mit sich brachte, war daher das unausweichliche Problem des Bevölkerungswachstums. Um das eben beschriebene, komfortable Leben zu ermöglichen, musste die Bevölkerungsdichte auf extrem niedrigem Niveau bleiben. Es ist geschätzt worden, dass eine Quadratmeile an Territorium nötig war, um ein oder zwei Personen komfortabel zu versorgen. Und in weniger fruchtbaren Regionen waren noch größere Territorien nötig. Was also konnte man tun, wenn die Bevölkerungszahl diese mehr oder weniger engen Beschränkungen überschritt? Eine Möglichkeit war natürlich, dass die Leute die Entstehung eines solchen Bevölkerungsdrucks zu verhindern trachteten und tatsächlich versuchten, die Jäger- und Sammlergesellschaften in dieser Hinsicht ihr Bestes. Sie veranlassten Abtreibungen, sie begingen Kindstötung, besonders weibliche Kindstötung, und sie reduzierten die Zahl der Schwangerschaften, indem sie lange Stillperioden einhielten. Was zusammen mit dem Merkmal des niedrigen Körperfettgehalts von ständig mobilen und sich Bewegung befindlichen Frauen die weibliche Fruchtbarkeit reduziert. Zwar verminderten diese Maßnahmen das Problem, lösten es aber nicht. Die Bevölkerung wuchs weiter. In Anbetracht dessen, dass die Bevölkerungszahl nicht auf einem Niveau gehalten werden konnte, gab es für die kontinuierlich erscheinende überzählige Bevölkerung nur drei Möglichkeiten. Sie konnte um das begrenzte Nahrungsangebot kämpfen, sie konnte abwandern oder sie konnte eine neue, technisch fortgeschrittene, gesellschaftliche Organisationsform erfinden, mit der es einer größeren Bevölkerungszahl möglich war, auf demselben gegebenen Territorium zu überleben. Was die erste Option betrifft, das heißt den Kampf, mögen einige wenige Bemerkungen ausreichen. In der Literatur ist der primitive Mensch oft als friedfertig und in Gleichklang mit der Natur lebend beschrieben worden. Am bekanntesten in dieser Hinsicht ist Rousseaus Schilderung des edlen Wilden. Aggression und Krieg, so ist oft behauptet worden, waren die Folge der auf der Institution des Privateigentums aufgebauten Zivilisation. Tatsächlich ist fast genau das Gegenteil der Fall. Es stimmt, dass die Brutalität moderner Kriege ein Blutbad ohnegleichen ausgelöst hat. Der Erste und der Zweite Weltkrieg zum Beispiel hatten den Tod mehrerer 10 Millionen Menschen zur Folge und hinterließen ganze Länder in Trümmern. Dennoch, anthropologische Beweise machen inzwischen überdeutlich klar, dass der primitive Mensch sehr viel kriegerischer war als der zeitgenössische. Nach Schätzungen sind durchschnittlich etwa 30% aller Männer in primitiven Jäger- und Sammlergesellschaften eines unnatürlichen, gewaltsamen Todes gestorben. Was weit über alles hinausgeht, was in dieser Hinsicht in modernen Gesellschaften stattfindet. Sie hörten einen Auszug von Hans-Hermann Hoppes Buch »Eine kurze Geschichte der Menschheit, Fortschritt und Niedergang«. Wenn Sie erfahren wollen, wie der technische Fortschritt und das Privateigentum die Situation unseres Vorgängers gelöst hat, bestellen Sie bitte das Buch auf ef-magazin.de.
Sie hörten die Perle des Tages, für Sie bereitgestellt vom Sender Lightbeat Radio und dem Portal Eigentümlich Frei. Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch eine Spende auf lightbeatradio.de oder durch ein Abonnement von Eigentümlich Frei über efmagazin.de. Helfen Sie uns, die frohe Botschaft auf vielen weiteren Podcasts zu verbreiten. Auf dem Markt gibt es immer eine Alternative. We'll be right back.